Geht. Okay, Lukas 8, Vers 1. Und es geschah danach, haben wir gesehen letzte Woche, die Frau, die zu Jesus Füßen kommt und ihr mit ihre Tränen wäscht und mit dem Haar sauber macht und das Öl vergießt, das teure, im Haus vom Pharisäer. Also nicht Maria Magdalena, die das auch tut, aber ein paar Tage bevor Jesus gekreuzigt wird, sondern es ist eine andere Frau, eine Prostituierte. Ist auch komisch, weil bei mir Maria Magdalena steht nirgendwo, dass sie Prostituierte war, aber alle sagen das. Ich denke mal, vielleicht wegen der Frau hier, dass man das, ne? Und nochmal, was ich letzte Woche gesagt habe, Jesus hat echt neue Sachen gebracht, und zwar nicht nur zu den Juden, sondern Gesundheit, im Endeffekt zur ganzen Schöpfung, ne? Zu allen Heiden, und zwar Gleichberechtigung von Mensch und Mensch. Keiner ist größer. Der Name wird, wir sollen nicht nach Personen gehen, sondern alle sind gleichwertig. Egal welches Amt und welche Position, ob arm oder reich, ob dumm oder klug, ob schön oder hässlich, ob irgendwie geistlich oder fleischlich, keiner ist besser. Ne? Auch hat er gesagt, selbst die Gerechtfertigten in Christus, die Geretteten, sind nicht besser als die Ungeretteten. Ne? Da gibt es keinen besser. Es gibt nur vergeben und nicht vergeben. Und das andere, was er auch gebracht hat, was ein Schwerpunkt war und damals ein großer Anstoß, so, war halt die Gleichberechtigung von Frauen und Mann. Ja. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich immer aufregen, wenn man durchs Neue Testament lehrt, Vers für Vers, wo steht, die Frau soll sich dem Mann unterordnen oder so. Aber wahrscheinlich hat man da einfach nur falsche Gedanken. Ne? Mann und Frau sind gleich, wenn man gleich schwer, gleich viel zu sagen, nur die Aufgaben sind verteilt. Ne? Der Mann herrscht nicht über seine Frau, sondern der Mann leitet seine Frau, so wie Jesus seine Gemeinde leitet und liebt. Ne? Und hier kommen heute ein paar Frauen. Und das ist echt krass, das ist was Neues. Das hatte kein Jünger. Das hatten nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten oder sonst welche Gruppierungen lass uns einfach lesen. Quack, quack, quack. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Und die 12, die waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Johanna, die Frau Chusas oder so, eines Verwalters des Herodes. Wo ich heute überlegt habe, könnte eine Heiden sein, ne? Warum nicht? Eine Frau, die bei Herodes hat man ja gesehen, Johannes der Täufer hat ja viel gepredigt dort und ihm erklärt, ne? Herodes hatte Fragen und so. Und vielleicht hat die da gehört von Jesus und ist dann ihm nachgefolgt irgendwann, ne? Wie auch immer. Jedenfalls ist die mit dabei. Eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Also zu der Zeit gab es auch Jüngerinnen. Frauen Gottes, die genauso mit der Runde saßen wie die 12 Apostel. Die dienten. Von anderen Stellen sehen wir, sie dienten auch im Gebet und im Fasten. Sie dienten auch praktisch in der Prophetie. Und Weissagung, ne, im Lehren von anderen Frauen. Und Jesus macht da keinen Unterschied. Nun, ich bin dankbar für all die Frauen, die Gott mir und die Gemeinde geschickt hat bis jetzt. Na, nicht für alle, aber für die meisten. Im Grunde sind die Frauen oft fleißiger als die Männer. Und oft haben die Frauen noch einen ganz anderen Glauben als die Männer. Okay, wenn ich mal gucke so auf meine Frau und auf die Frauen, die ich kennengelernt habe und wie sie dienen und lieben, dann würde ich sagen, die Frauen haben automatisch irgendwie mehr Agape-Liebe als die Männer. Das siehst du nicht nur bei den Kindern, ne, wo sie ihr ganzes Leben auf einmal aufgeben und sich komplett töten, um dem Kind das Leben zu schenken, die Zeit und die Kraft, die sie haben, sondern das siehst du auch in der Ehe oft, ne, es gibt Ausnahmen, gibt's immer, Aber im Allgemeinen jetzt eine gesunde Frau, ne? So ein, mit einem gesunden Mann. So ein, ne? Und aber so sehe ich das auch in der Gemeinde. Die Frauen sind immer da. Auch in der Woche. Ne? Kein Problem. So, und die wollen Gemeinschaft, die wollen quatschen und sich einbringen und ermutigen. Die sind viel sensibler beim Zuhören und beim Beobachten, so, ne, wo eine Not ist. Ne? Und die Männer, die sitzen da und spielen mit ihren Spielzeugen. Ne? Da ist viel leichter, dass sie. Na doch, ist so. Die meisten Männer, nicht alle. Aber die Männer in der Gemeinde, die ich bis jetzt kenne, von Leipzig, von hier, von sonst wo, so ein, die suchen das überhaupt nicht so in dem Maße. Die haben keinen Blick dafür oft. Ne? So ein, deswegen wahrscheinlich haben wir auch den Fluch bekommen, zu lieben, wie Jesus liebt. Ne? Weil wir müssen auf die Knie, um irgendwie aus unserer Faulheit und Verspieltheit rauszukommen. Ne? So ein. Also ich bin dankbar für die Frauen in der Gemeinde, ne? Weil wenn hier nur Männer wären, wäre ich schon lang weg. Also wenn du eine Frau hast, ehre deine Frau. So, und versuch das Schöne daran zu sehen, mal Danke zu sagen für die Liebe. Hier will ich jetzt gar nicht mehr sagen. So, wir kommen heute zu einem Gleichnis. Das Gleichnis vom Seemann, das kennen wir alle, haben wir bestimmt auch einige schon 100 Mal drüber nachgedacht und gehört. So, und von daher wird es heute wahrscheinlich nichts Neues geben. So, und aber das Wort ist ja dazu da, um Neues und Altes hervorzubringen. Ne? Manchmal ist die Erinnerung ziemlich erfrischend. So, als nun eine große Menge zusammenkam und sie aus den Städten zu ihm zogen, da sprach er in einem Gleichnis. Der Seemann, der ging aus, um seinen Samen zu sehen. Und als er säte, da fiel etliches an dem Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels, die fraßen es auf. Anderes, das fiel auf den Felsen und alles, als es aufwuchs, da verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und anderes, das fiel mitten unter die Dornen. Und die Dornen, die mit ihm aufwuchsen, erstickten es. Und anderes, ja, das fiel auf das gute Erdreich und es wuchs auf und es brachte hundertfältig Frucht. Und als er dies sagte, da rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ne? Wir alle wissen, worum es hier geht, denke ich. So, was mir aufgefallen ist heute, dass er sagt, etliches fiel auf dem Weg. Ne? Und bei allen anderen, da fiel anderes. Ne? Und ich glaube, das kann jeder, der von neuem geboren ist und für Jesus einsteht und sich nicht schämt, auch das zu bezeugen, weiß genau, dass die meiste Saat einfach verloren geht. Ne? Du redest mit Menschen, du versuchst ein Zeugnis zu sein, versuchst die Liebe hinzubringen, dich zu geben im Gebet und sonst was, aber bei den meisten Menschen, die bekehren sich einfach nicht, ne? Drehen sich nicht um. Der Satan kommt und nimmt's weg. Ne? Ich hatte schon so viele Gespräche über Jesus mit Menschen und während sie da sitzen, sagen sie, ne? Weil die wenigsten haben irgendwie mir einen Vogel gezeigt oder einen Finger oder wollten mich verprügeln oder haben mich bespuckt oder haben mich ausgelacht, sondern die meisten sagen, ja, das macht schon irgendwie Sinn, so, ne? Oder eine schöne Geschichte, so, und berührt mich, ne? Aber du kannst richtig sehen, die Menschen gehen weg und es verpufft. Ne? Es geht nicht ins Herz, in diesen Boden. Ne? Aber dann gibt es da Menschen und die hören das Evangelium und hören über diesen Christus und, ne, und sind angesprochen und nehmen es erstmal auf, behalten es im Herzen, sind berührt, so, ne, und Gott ist auf einmal am Arbeiten und der Geist und die Wahrheit in ihrer Dunkelheit, so, und über die reden wir gleich. So, und Vers 9. Da fragten ihn seine Jünger und sprachen: Was bedeutet wohl dieses Gleichnis? Er aber sprach: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu erkennen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht verstehen. Markus steht auch, das kommt ja noch ein Vers von Jeremia, glaube ich, war das, ja, wo halt dann am Ende steht so ein, damit sie sich noch nicht noch etwa bekehren. Und das ist irgendwie komisch, ne? Weil Gott sagt an anderer Stelle, er will nicht, dass nur ein Mensch verloren geht. Ne? Auf der anderen Seite sagte durch Jeremia, ich schließe ihre Ohren und ich schließe ihre Augen. Sie haben offene Augen, aber sehen nicht. Sie haben offene Ohren und hören, aber hören nichts und verstehen es nicht. Und und so weiter. Nicht, dass sie sich noch bekehren. Und das ist wieder hier dieser Konflikt in der Bibel, den man an vielen Stellen sieht, so irgendwie ein Punkt, wo ich sagen muss als Mensch, ich kann keine feste Lehre draus ziehen, sondern ich muss beides einfach nehmen als, ja, so ist es halt. Ob ich es nun verstehe oder ob ich es nicht verstehe. Ne? So wie mit Errettung selbst oder macht Gott. Ne? Die Bibel sagt beides, also ist beides irgendwie wahr und Gott versteht es auf jeden Fall. Oder der Heilige Geist. Irgendwie ist der Heilige Geist Gott in uns und Jesus neben dem Thron, neben sich selber, dem Vater. Ne, wer versteht das schon? Ich nicht. Oder wie kann der Heilige Geist zu jeder Person auf der ganzen Welt die Gedanken hören und gleichzeitig reden und noch agieren und machen? Ich verstehe es nicht. Ne? Aber ich weiß, dass es so ist. Und so ist doch das hier ein Punkt, so ein, wo halt Gott weiß, denke ich, wie die Menschen sich entscheiden und wie die Herzen der Menschen sind, wie der Ausgang ist. Ja. Von daher habe ich nur an dem Punkt gesagt, so danke, dass ich die Chance hatte. Ja. Dass ich dich kennenlernen durfte und mich entscheiden durfte für dich. Dass ich auserwählt bin und berufen. So wie wir alle hier, sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja. Jetzt ist halt nur die Frage, welcher Boden bist du? Wie sieht dein Herz aus? Ja. Und Jesus versucht das jetzt zu erklären. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Also die Bibel und die Wahrheit, die vom Heiligen Geist kommt. Die am Weg sind die, welches hören. Danach kommt aber der Teufel und nimmt das Wort von ihnen, von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Habe ich schon drüber geredet. Also wir wissen schon mal, wir sind nicht die am Weg. Ja, weil wir haben irgendwann gesagt, hoffe ich, Jesus Christus, sei du der Herr in meinem Leben. Ich drehe jetzt um und laufe mit dir. Wir haben das Wort gehört und haben uns bewusst entschieden und gesagt, ja, das glaube ich und das will ich und ich brauche Vergebung. Ja. Dann sind wir von neuem geboren, sagt die Bibel, und der Heilige Geist ist in uns. Und Jesus sagt jetzt so 3 verschiedene Böden jetzt auf für die Leute, die das Wort annehmen. Der erste ist der Felsen. Die aber auf dem Felsen, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und zur Zeit der Anfechtung, ja, da fallen sie ab. Felsen meint nicht, dass auf Steinen gesät wurde, sondern ein Boden mit sehr wenig Erde und drunter sind Steine und im Sommer oder wenn die Sonne drauf scheint, durch die Felsen, die warm werden, ist der Boden sehr warm und die Frucht geht schnell auf. Ne? Und das Problem ist halt, die Wurzeln kommen nicht rein. Ne? Von daher ist es eine Pflanze, die schnell blüht und schnell größer wird, aber sobald die Sonne drauf prasselt, zu stark und das Wasser fehlt, da sie nicht tief reinkommt, um ihre Wurzeln zu schützen, stirbt sie auch sehr schnell. Also so schnell wie sie aufblüht, ist sie wieder weg. Ja. Und das habe ich oft erlebt, dass du zu jemandem kommst und du erzählst von Jesus und auf einmal, bumm, leuchtet der oder die. Ne? Und du denkst so, krass, wow. Ne? Und du investierst mehr von der Wahrheit und bringst dieses Wort, dieses andere Denken, was von Gott kommt, diese Wirklichkeit in diese Dunkelheit, in diese Träumerei. Ne? Und diese Person blüht auf und ist voller Freude und so weiter. Ne? Und das ist ein Mensch, der halt sehr gefühlsgebunden halt ein Glauben glaubt. Ne? Ein emotional gebundener Glaube und nicht ein Glaube, der auf Vertrauen gebaut ist. Das Problem ist nur, wer auf Vertrauen Glauben baut und im Vertrauen versucht, mit Gott zu leben und seinem Nächsten, der wird schnell enttäuscht, weil Gefühle, auf die kann man nicht bauen, weil Gefühle sind so schnell gedreht. Ne? So und kippen. Zum Beispiel habe ich es auch oft erlebt, so, dass Menschen mit Problemen auf einmal wieder Gott suchen und dann sind sie da und sagen, ja, und Gott hat mir gesagt, ich soll das tun, ich tue jetzt auch das Richtige. Und einen Tag später ist alles gekippt und sind depressiv, auf dem Bett und machen genau das Gegenteil. Ne? Wenn du ein Christ bist, der sehr viel Wert drauf legt, zu fühlen, ne? Und wenn du nichts fühlst, sagst du, naja, dann habe ich Gott heute nicht erlebt, oder Gott ist nicht mehr bei mir oder sonst irgendwas, und dann bist du der dieses felsige, harte Herz hat. Weil Gott ist da, ob wir nur vertrauen oder nicht, glauben oder nicht. Gott ist für uns, ob wir das gerade hoffen können oder nicht, annehmen können oder nicht. Gott wohnt in uns und lehrt uns und beschützt uns und will durch uns sprechen, ob wir uns nur heilig fühlen gerade oder nicht. Das ist total egal, wie ich mich fühle. Manchmal mache ich Lobpreis und ich singe nur die Lieder und bete nebenbei, ja, das soll jetzt zu dir gehen, aber irgendwie kann ich dich gerade nicht dabei fühlen, ne? Manchmal sitze ich hier und singe meine Lieder zu Gott auch, aber ich fühle das sogar, ne? Da ist meine Seele mittendrin und irgendwie ist es, als ob man vor einem Thron der Gnade steht gerade und auf Gott selber guckt, ne? Manchmal sind meine Gebete flach vom Herzen, vom Gefühl her, ne? Und ich bete und denk so einfach, ich bete einfach nur, ne? Und manchmal bin ich im Gebet total kraftvoll und, ne, voller Energie, mit Leidenschaft dabei und man spürt richtig Gottes Anwesenheit, ne? Genauso ist es im Dienst. So manchmal diene ich und putze und ich denke an meinen Gott der Ordnung und freue mich da und preise ihn. Und manchmal muss ich putzen, ne? Und denke so, oh, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt auf putzen, aber ich putze halt so und trotzdem preise ich Gott und danke ihm, ne? Dass ich überhaupt für ihn putzen darf. Und manchmal danke ich nicht. So, ne? Wie du dich fühlst, hat absolut nichts zu sagen. Und was ich gemerkt habe, meine Gefühle sind oft ist oft mein Problem. Weil ich oft das falsche Gefühl habe. Ja. Zum Beispiel, wenn ich allein meine Ehe denke oder an Kommunikation mit anderen Menschen, dann fühle ich oft Dinge, die mir was einreden, und in der Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so, sondern es war nur ein falscher Eindruck. Ja. Diese Felsen wollen wir nicht. Wir wollen auf Felsen bauen, aber nicht im Felsen wachsen. Ich habe das oft gesehen, das sind Christen, die wetterwendisch sind, sagt Jakobus. Hin und her gerissen, weil sie zwar zu Gott kommen und Weisheit bitten, aber nicht glauben, dass er auch redet. Ja. Und du kannst das richtig sehen, solange alles läuft und alles gut ist und einfach ist, und solange Gott die ganzen Versuchungen rauslässt, und die Anfechtungen so lässt und das Leben läuft einfach, solange funktionieren die als Christ. Ne? Aber wenn es auf einmal schwerer wird, Gott auf einmal schweigt, wenn auf einmal nicht alles klappt, wie man es plant, wenn auf einmal Versuchungen reinkommen ins Leben und man versucht wird und sich entscheiden muss und man sieht, oh nein, ich kann der Versuchung nicht widerstehen, dann sind das die Christen, die sagen, nee, das ist mir zu schwer, ich will nicht, dass Gott so sehr mein Leben redet, im Endeffekt, und dann gehen sie. Sie waren bei uns, aber nicht von uns. Als nächstes kommen die Dornen. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt. Und sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Eine andere Situation, Wurzeln wachsen in die Erde rein, tief. Anfechtungen und Druck und Trockenheit, schadet nicht. Ne? Aber es ist ein Herz, das halt die Sünde zulässt, das Alte zulässt. Ein Herz, das sich selbst befriedigen will. Ich sag's mal so. Ja. Durch, wie wir es hier sehen, die Unterhaltung, die Lust des Lebens, ne? Die Vergnügung des Lebens. Das kann ja alles möglich sein. Bei manchen ist es Sport, bei anderen Bodybuilder oder fit zu sein und schön zu sein. Bei anderen ist es sogar gesund zu sein und die picken ihre Könner und nehmen nur das große BIO, so ein, ne, und das Fair Trade, das total unfair ist im Übrigen, so ein, aber so ein, weißt du, und beten sich so an und ihren Tempel, ne? Und evangelisieren dafür. Bei anderen ist es der Fernseher oder Filme oder Computerspiele oder YouTube oder soziale Medien wie Facebook oder Twitter oder sonst irgendwas. So ein, egal was, bei anderen ist es Musik. Ne? Jeder von uns hat solche Bereiche, wo wir uns einfach als Mensch, selbst als Gläubiger, der es ernst meint mit seinem Gott, so ein, wo wir uns unterhalten lassen wollen und auch die Unterhaltung nehmen. Und das an sich finde ich nicht schlimm. Weil an sich ist nichts schlimm. Es kommt halt an, drauf an, wie man es gebraucht. Ja. So ein. Aber das sind Menschen, die halt nur an sich denken. Ein Herz, das nicht sterben will. Ein Herz, das sich nicht wenden will, sondern das Gewissen verhärtet immer mehr. Ein Herz, das einfach darauf besteht, ich bin Chef. Ja. Und ich kenne das. Das ist auch mein Herz. Das ist der Mensch, gegen den ich kämpfe. Das ist auch in mir. Ich merke das. So ein, ne, zum Beispiel die Sorgen. Ein ganz schlimmes Übel sind Sorgen, weil Sorgen bedeutet, dass man Gott nicht vertraut. Paulus hat gesagt, Angst ist nicht in der Liebe. Also wenn du in der Liebe bist, in Gott bist, hast du keine Sorgen. Sondern du sagst, ja, mein tägliches Brot, das gibst du mir heute. Das gibt's. Du gibst mir nicht mein Brot für morgen und übermorgen, heute schon, damit ich es fest habe und sicher lebe und weiß so ein Jahr im Voraus kann ich sagen, so und so viele Tage überlebe ich. So, sondern heute. Ich habe nichts, aber heute wirst du schon sorgen für das, was ich brauche. So, und auch für das, was mich schützt. Die Kleidung zum Beispiel. Das, was mich satt macht, was mir Leben gibt und Kraft und das, was mich schützt. Du wirst sorgen, heute, jetzt, gerade, in dem Moment. So weiß ich, dass ich sicher bin, weil du da bist. Auch wenn du guckst, das sind Menschen, die halt zwar eine Gottesfurcht haben, aber nicht an seine Kraft glauben. Menschen, die Gott nicht wirklich kennen. Die nicht weise sind, weil die Summe der Weisheit ist Gottesfurcht. So, zu wissen und zu sehen, du bist so groß, so alles ist möglich. Ich bin sicher in deinen Händen, deswegen bleibe ich da. Menschen mit viel Ballast und einem schweren Gewicht, die immer gebeugt laufen, ne, und nicht frei sein können in Christus, obwohl wir zur Freiheit berufen sind. Ne. Das kenne ich in meinem Leben, im Kleinen nur. Ne. Das ist nicht mein Herz, weil ich dagegen kämpfe und mir das nicht gefällt. Ich lebe nicht damit. Und ich denke, ihr alle auch nicht. Ne. Oft hatte ich Angst, so, oh, ich bin bestimmt. Das ist bestimmt mein Herz. Warum? Weil ich mich selbst mehr liebe, deswegen mache ich mich auch mehr schlecht, als ich bin, gerne. Ne? Aber das ist einfach nur ein Beweis dafür, dass ich ein Egoist bin und stolz. So, ne? Aber nein, so, ich weiß, so wie ihr wahrscheinlich auch, so, ich will das nicht. Ich will mein Gott vertrauen in allem und mich nicht unnötig belasten. Ne? Und da gibt es Menschen, die haben mehr Sorgen. Die machen sich mehr einen Kopf und eine Platte über alles und müssen, denen ist Kontrolle und Ordnung mehr wichtig als anderen, die Chaoten sind und die sagen, ja, von Natur aus, so kommt schon, ne? Passt schon, wird schon. Ne? Aber ich denke, im Endeffekt, Sorgen haben wir alle. Und für mich, Sorgen bedeutet eigentlich nicht mehr als eine Unzufriedenheit. Im Endeffekt auch Undankbarkeit, weil man nicht erkennt, was man hat, sondern weil man nur auf das guckt, so ein, was man nicht hat oder was man will. So ein, aber wenn ich sorgenfrei bin, dann bin ich einfach ruhig und habe Frieden. Dann kann ich mich auf die wichtigen und die richtigen Sachen konzentrieren und mich damit belasten. Weil dafür habe ich Kraft bekommen bei meiner Bekehrung. Für die Dinge, die ich mir selber auflade, dafür habe ich keine Kraft bekommen. Deswegen zerbrechen wir in unseren Sorgen. Das andere, was wo der Mensch mit zu kämpfen hat, ist der Reichtum. Ja. So ein Unzufrieden, nicht zu sagen, so ein, ich habe und bin nicht genug. Ja. Ich brauche hier unten mehr. Ich weiß, was ich will, und dafür sorge ich, dass ich es kriege. Und wenn ich es nicht kriege, dann ist es in meinen Träumen, und das ist nicht mehr als zu begehren, was der Nachbar hat. Ob jetzt Frau oder das Auto oder das Haus oder der Job oder die Ehre oder der Name oder der Titel oder sonst irgendwas, ne? Reichtum ist vieles hier. Das ist nicht nur Bargeld. Ja, im Endeffekt ist es nur Neid. Ja. Die Bibel lehrt uns, dass wir dankbar sein sollen in allem, selbst in dem, wo wir vermissen. Das ist super schwer. Also auch das finde ich in meinem Leben, und das ist ein ständiger Kampf, zufrieden zu sein, zu vertrauen, dass es reicht. Ne? Und auch der Kampf abzuschätzen, okay, für was lohnt es sich jetzt zu investieren und zu kämpfen, und für was ist Irrsinn, sondern was betrügt mich nur. Ne? Und in meinem Leben habe ich so viele Spielzeuge mir schon geleistet, weil sie mich geblendet haben, mir vorgegaukelt haben, ne? Dass dann alles anders wird und besser, ne? Und dann hast du es und du merkst, das sind Illusionen. Es ist einfach nur ein Traum, in dem man lebt. Aber das ist nicht die Wirklichkeit, nicht das, was Gott will. Ne? Die glücklichsten Menschen in meinen Augen sind wirklich die Gott so weit geformt hat, so, dass die einfach zufrieden sind. Du siehst es auch bei älteren Leuten, auch bei Nichtchristen. Meine Eltern zum Beispiel. Meine Mutter hat der Schrank, also ist fast so die Länge von dem Raum, ne? So hoch wie der Raum. Und das ist ihr Kleiderschrank, der ist voll mit Sachen. Tausende, die sie sich über Jahre immer wieder gekauft hat. Egal wo sie war, immer zwei Kleider rein. Ne? Die hat so viel Schmuck, die braucht einen Schrank für ihren Schmuck. Jeden Tag schick und woanders, und die waren immer unterwegs, immer bei Freunden, ne? Immer auf Partys oder sonst irgendwas, von den Schuhen und Taschen will ich jetzt nicht reden, so, ne? Aber ist einfach der Wahnsinn. Aber jetzt, nach all den Jahren und so weiter, hat man gestern ein Gespräch, die waren da zu Besuch, weil Piet Geburtstag hatte gestern, waren halt da, und sie sagt so, ja, ich kaufe mir nicht mehr. Ne? Ich weiß gar nicht was, auch Panik. So, wir haben irgendwie alles, fällt nicht auf, dass wir jetzt weniger Geld haben. Ne? Und irgendwie wird man halt zufriedener im Alter. Manche nicht. Ne? Aber im Normalfall merkt es schon, dass je älter der Mensch wird, irgendwie, desto zufriedener wird er auch mit dem, was da ist. Und desto gelassener wird er auch mit dem, was er ist. Ne? Ich sehe nur ganz selten alte Leute, die sich dem Trend anziehen. Ne? So 80-jährige Hipster oder so, obwohl das gibt's wahrscheinlich so. Ne? Kommt ja von daher. Aber ne, irgendwann, man ist jung, ne, und man guckt auf die Erwachsenen, man will erwachsen sein und spielt erwachsen. Ne? Dann kommt man in die Pubertät, und man will was Besonderes sein und wichtig sein und schön sein und dazugehören. Ne? Man guckt sich seine Sparte aus, und nach der zieht man und denkt man, ne, nach der lebt man. Aber voller Ego und voller Stolz, ne? Weil ich will dazugehören, ich will jemand sein, ne? Dann wirst du junger Erwachsener, und das geht weiter so. Aber irgendwann kommst du an ein gewisses Alter, wo du einfach, wo es dir egal ist, ob du gerade im Trend bist oder nicht, ob du aussiehst wie ein alter Sack oder wie ein junger Hipster, ne? Irgendwann ist man einfach sich selbst, man hat sich gefunden, und dann sieht man aus, wie man aussieht. Meistens verändert sich dann auch nicht mehr im Bart oder Haare, sondern man ist einfach fertig, ne? Ich habe mich gefunden, und so lebe ich jetzt. Und so kommt der Mensch irgendwie doch zur Ruhe am Ende seines Lebens. Ne? Ob Glaube oder nicht Glaube dabei ist. Ne? Aber wir haben so viel mehr, weil wir können im jungen Alter schon durch Jesus erwachsen werden, zur Ruhe kommen. Ne? Dann haben wir viel mehr Zeit und viel mehr Ruhe, sich auf die Sachen zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Ne? Mir ist es mittlerweile egal, ob die Leute mich hübsch finden oder nicht. Früher war mir das wichtig. Ne? Mir ist egal jetzt, ob Leute denken, der fette Sack und wird immer dicker, ne? Weil für wen soll ich denn jetzt noch schön sein? Ne, was denn? Ich habe meine Frau, und die liebt mich so, wie sie ist. Und wenn sie irgendwann, wenn ich merke, ich bin in ihren Augen nicht mehr attraktiv, so, dann würde ich auch was tun. Weil ich will, dass auch sie mich begehrt. Ne? Aber sie sagt, ey, du bist der tollste Ehemann, ich kenne keinen besseren. Also läuft noch alles gut, ne? Also muss ich mich jetzt nicht auf meine Schönheit konzentrieren, sondern kann mich auf die wirklich schönen Sachen konzentrieren, ne? Auf diese innere Schönheit. Ja. Und das Dritte war dieses Vergnügen des Lebens. Und ich denke, das war damals, war es ja genauso eine schwere Last für die Menschen und die haben sich anders vergnügt, ne, was weiß ich wie. Aber heute ist es wirklich, ich finde es sehr schlimm. Ich beobachte meine Kinder und ich beobachte mich oder meine Frau und oder euch oder die Welt da draußen oder die Studenten, die hier reinkommen oder sonst wen. Wir alle sind so, das ist eine Sucht, das ist wie eine Alkoholsucht in meinen Augen. Ja. Dieses ständige vor irgendwas Flimmernden sitzen müssen und sich einfach abschalten. Ja. Oder sich reinschnüffeln in andere Leben, was die gerade tun, und was die gerade beschäftigt, aber die Menschen, die im eigenen Umkreis sind, vergessen. Vernachlässigen. Die Zeit heute, ich finde das so schlimm. Ne? Und das ist ja was Tolles, wenn man Leute auf der anderen Seite der Welt so irgendwie erbaut und ermutigt, und da einen Dienst hat und so weiter, aber wenn man dann keine Kraft mehr hat für die Familie oder für die Gemeinde, in der man selber ist, oder die Gottlosen, die im eigenen Wirkungskreis sind, dann ist das schlimm. Ich finde es so nicht schlimm, auch wenn ich es jetzt nicht mehr tue, aber zu zocken, zu spielen oder YouTube zu gucken oder einen Film zu gucken oder sonst irgendwas, um zu entspannen, aber wenn das Leben so weit einnimmt, so dass man die Menschen vernachlässigt, die im Umkreis sind, dann ist es schrecklich. Dann hat Satan eigentlich seinen Plan geschafft. Ich schlafe und verstecke mein Licht unter meiner Decke. Ne? Egal, was da für Logos drauf sind. Und das ist traurig. Das sind Dornen, die möchte ich in meinem Leben nicht mehr haben. Dagegen kämpfe ich an. Ne? Ich will nicht zulassen, dass irgendwie irgendein fremder Same auf mein Herz gelegt wird und mich belastet und einnimmt. Weil das, was hier passiert, ist halt, die Menschen lassen zu, dass dieser Unrat wächst und angebaut wird, pflegen nicht diesen gesunden Acker, einen sauberen Acker. Ne? Und es wächst und es nimmt alle Nährstoffe, das ganze Leben weg. Ich kenne das bei mir. Ne? Aber ich weiß, dass ich nicht dieser Boden bin. Weil mir das nicht gefällt, wenn ich es an mir erkenne. Und wenn du genauso bist, dann bist du auch nicht der Boden, sondern bist du der Boden hier. In den guten Erdreich aber, das sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen im standhaften Ausharren. Ja. Du kommst nicht zum Glauben, egal ob du christlich geboren bist oder ob du im Schweinestall geboren bist, ne, und dann erst in der Schafherde kommst, egal wie du geboren bist, es gibt keinen komplett sauberen Boden. Der komplett gepflügt ist, ohne Steine, ohne Disteln, ohne irgendwas. Nee, du kommst voller Felsen, voller Steine und voller Unkraut und voller plattgetrampelten Wegen mitten im Feld, wo der Satan drüber ging und wo die Welt oder wo du dich hast gehen lassen mit deiner Sünde, wo nichts wachsen kann, weil es einfach zu fest ist. So kommen wir alle zu Christus, jeder einzelne von uns. Ja. Und der denkt, sein Feld, sein Herz ist sauber, komplett und der ist verpeilt und der tut mir leid. Das ist Irrsinn. Dann bräuchte man Jesus nicht. Ja. Wir kommen alle verwuchert und in Sünde zu Christus, aber die, die auf ihr Herz achten, dass es gut ist, fein, sensibel für Gott, die bußfertig sind und sobald sie falsch laufen, es stört und sie sich wieder drehen und wieder richtig laufen, solange wir in Christus sind, in diesen Wurzeln, die er ja ist, ne, weil er ist der Weinstock und wir sind die Reben, solange räumt Christus jeden Tag täglich unser Boden auf, unseren Acker, Stück für Stück. Ja. Und ich kann das sehen. Es waren Bereiche, da waren Steine und da waren auch Dornen und Disteln, Sünde in meinem Leben und es war einfach so. Ne? Aber Jesus hat da einen Neubruch gemacht. neu gepflügt, mich aufgebrochen und Steine rausgeholt. Ne? Tag für Tag so ein, das Unkraut rausgezogen. So ein, ne? Und dann hast du auf einmal dein altes Feld mit einer kleinen Parzelle, die sauber ist. Ne? So ein, wo du das, die Wahrheit gehört hast und es wurde draufgeschüttet, so ein, und wo was geblüht ist und wo Früchte dran sind. Ne? Das sind die Bereiche in meinem Herzen, in meinem Leben, dieses neue Ich, wo Sieg schon ist, ne? Wo ich verändert bin. So, und dann gehst du weiter, der nächste Tag kommt und Gott pflügt weiter. Ne? Und dieser Boden wird auch sauber. Und so Stück für Stück, Jahr für Jahr, so werden wir Christus immer ähnlicher. Ne? So, und unser Boden, unser Feld wird immer blühender und voller Frucht, hundertfältig. So, und so kommen wir dann zu Gott. Und dann kommen wir zu ihm irgendwann und dann kommt das Feuer. Und dieses ganze alte Feld, so wo das Unkraut noch ist und die Steine, das verbrennt, aber das, diese Frucht, die gewachsen ist hier in der Zeit, so die bleibt. Und dann siehst du, wie viel Christus ähnlich du hier gewesen bist. Und das ist Wundervolles. Und ich glaube, jeder Jünger möchte diese guten Früchte haben. Wenn du diesen Wunsch in deinem Herzen nicht hast, dann hast du Gott überhaupt nicht verstanden, auch das Evangelium nicht. Wenn dir die Früchte in deinem Leben egal sind, die Gott gibt, bist du in meinen Augen, ist sehr fraglich, ob du überhaupt errettet bist. Und dann würde ich mir Sorgen machen, ob ich vielleicht das eine oder das andere Feld bin. Oder sogar mit dir am Rand, das ist ja so nicht. Und die Früchte, die Gott bringt, die stehen in Galater 5. Und die will ich nochmal lesen. Weil je öfter man das Lied, desto liest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich es auch merkt. Die Frucht des Geistes aber ist die Liebe. Und ich setze da meinen Punkt. Gibt's ja so nicht, aber die Frucht ist die Liebe. So, und diese Liebe bringt Freude und Friede und Langmut, Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die sind nicht verboten oder kann man nicht falsch machen. Die sind immer richtig und gut. So. Also wenn du irgendwo mal in irgendeine Situation steckst, wo du denkst, ich habe keine Ahnung, was Jesus jetzt machen würde, aber du würdest eins von dem leben, dann kannst du sicher sein, das will Gott. Ne? Da kannst du nichts falsch machen. Aber wenn du mal genau auf diese Früchte guckst, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue und Sanftmut und Selbstbeherrschung, das sind alles so innere Werte, so Charaktereigenschaften. Das ist nichts Äußerliches, ne, was der Heilige Geist wirkt, sondern es sind alles Bereiche, die Christus ausmachen und die uns innerlich zum anderen Menschen machen, zum was Besseren. Ne. Und wer den Charakter hat, der produziert auch Werke, die man dann äußerlich sieht, die äußerlich Veränderungen bringen, auch bei anderen. Ne. Und wenn du mal auf dieses Gleichnis jetzt guckst, von diesen Seemann hier, auch das sind alles so innere Sachen, weil das ist das Herz, das drin sitzt, das sieht keiner. Ne? Das ist das Wort, das unsichtbar ist und doch wird es in mein Herz auf mein Leben gepflanzt und es wachsen Früchte. Ne? Die sind auch innerlich. Und diese Früchte, haben wir gesehen, auch die sind innerlich. Und auch der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist innerlich. So ein alles, irgendwie Gott arbeitet von innen heraus. Ne? Und das ist so wichtig zu verstehen. Dieser gute Boden hier, das heißt nicht, dass der viel gute Stellen hat, aber es ist ein Boden, der immer sauberer wird. Stück für Stück, Parzelle für Parzelle, Tag für Tag. Ne? Und da, wo gepflanzt dann wird, da wächst es auch tief. Weil da Ordnung gemacht wurde. Ne? Und das ist eben das Problem, dass die Pharisäer nicht verstehen und auch die gesetzlichen Christen nicht oder die religiösen Christen. Es ist der falsche Ansatz, von außen nach innen arbeiten zu wollen. Das funktioniert einfach nicht. Weil so arbeitet Gott nun mal nicht. Ich kann zum Glauben kommen, es ernst meinen, aber wenn ich mich darauf konzentriere, erstmal äußerlich so zu mich zu bewegen, zu reden, ne, anzubeten, so wie das gerade meine Gemeinde tut, wo ich zum Glauben komme, oder wie es die Theologie tut, aus der ich halt groß bin, oder ne, wenn ich erst dieses äußerliche Bild daran arbeite und das tue, aber das Innere verändert sich nicht so und das wird irgendwann wird's zerbrechen. Ne? Aber wer sich konzentriert auf diesen Christus, auf diesen Retter, ja, und wer sich persönlich darauf ausstreckt, innerlich diesen ihm ähnlicher zu werden, in all diesen guten Bereichen, so ein, der wird äußerlich verändert werden und Christus auch äußerlich entsprechen. Ne? Du brauchst dich nicht wundern, wenn keine Batterie in meiner Taschenlampe ist, ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, aber ich rede einfach, so ein, na, wenn da keine Batterie drin ist in meiner Taschenlampe so ein, und die versucht irgendwie sich selbst zu bestrahlen, wenn sie laufen könnte, ne, zu einer Lampe oder so, dann wäre sie zwar heller, aber nicht durch Irrlicht. Ne? So ein, das ist eben, es macht überhaupt keinen Sinn, dass ich meinen Glauben so aufbaue, dass das Haus einfach toll ist. Das Haus muss toll sein. Das ist ein sauberer Gottesdienst. Ne? Wir sind der Tempel, unser Leben. Das muss gottähnlich sein und sauber und schön und ihm Ehre bringen. Aber wir hatten letztens hier das Gleichnis von diesem Baumeistern. Ne? Das Haus, das wirklich sicher steht, das ist auf diesem Felsen gebaut. Und wenn der Sturm kommt und die zwei Häuser daneben stehen, die zwei Gotteshäuser, ne, die zwei Menschen, die sich entschieden haben, Gott ähnlicher zu werden, aber jeder auf einen anderen Weg. Der eine versucht es äußerlich, in der Hoffnung, heilig zu werden, innerlich, so, und der andere tut es innerlich und wird nach außen heilig, ne, leuchtet. So ein, und da sind Menschen und die strömen, weil das Gewitter kommt und der große Sturm und die große Flut und die rennen in die Häuser rein, dann werden die, die nicht auf dem Felsen gebaut sind, sehen, das Haus selber bringt keine Sicherheit, ist weg. Und auch das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist, das ist nicht das Haus ist die Sicherheit oder ist sicher, sondern der Felsen. Darunter ist die Sicherheit. Und so ist es auch hier mit diesem Boden und mit unserem Herzen so, wenn ich mich nicht komplett auf meinen Christus einstelle und ihn machen lasse und vertraue, du wirst mich verändern und dann werde ich auch das und das tun können oder das und das nicht mehr tun oder mich da selbst beherrschen oder da mehr Freude und Sinn finden. Wenn wir uns auf unseren Christus konzentrieren, dann sind wir sicher. Nicht, weil wir so toll sind oder unsere Ordnung als Christen funktioniert, sondern weil Christus da ist. Ja. Also lasst uns sicher bauen und klug sein, denn aus uns heraus, da ist nichts. Und ich habe viele heilige Menschen gesehen, heilig wirkende Menschen, wo ich einfach nur Angst hatte, so, weil ich dachte, Mann, jetzt sehe ich noch mehr, wie was für ein Sünder ich bin. Ne? So ein, die aber jetzt überhaupt nicht mehr mit Christus gehen. Du kannst trainieren, Christ zu sein. Und es gibt so einen schönen Spruch, den jeder schon gehört hat, so ein Gott hat Kinder, aber keine Enkel. Ja. Von daher, lasst uns auf unsere Herzen achten, unseren Glauben prüfen, worauf wir wirklich bauen, in welchen Bereichen wir Dornen zulassen, egal auf welche Art, oder wo der Untergrund einfach zu fest ist, damit was wachsen kann. Und ein Segen sein einfach für unsere Nächsten. Ja, ich danke dir, dass du aufräumst und dass du, wenn überhaupt nichts wächst, einfach einen Neubruch machst und neu pflügst. Dass du all diese Härte rausnimmst. Und all das, was stört, damit wir gesund wachsen und tiefe Wurzeln kriegen, dass du uns an Bächen pflanzt, in deinen Garten. Vater, ich danke dir, dass du all unser Fleisch rausreißt, Stück für Stück. Dass du täglich in unserem Leben wirkst und uns beschützt, sodass wir auch Früchte bekommen, so deine Liebe. Ja. Ich danke, dass du lebensverändernd bist, zum Guten. Ja, zeig uns, was für Baumeister wir sind. hilft uns, dass wir uns daran erinnern, dass wir hier eine Funktion haben und dass diese Frucht gut ist und erstrebenswert. Dass wir es nicht zulassen, dass wir uns hinlegen und verblenden lassen und keine Frucht bringen und denken, es ist okay. Ja. Ich danke, dass du uns erwählt und berufen hast und dass wir überhaupt das Evangelium hören durften und annehmen durften. Ja, dass du uns dein Wort erklärst. Warum auch immer wir. Aber ja, ich bin sehr dankbar dafür. Bitte hör nicht auf. Bring noch viele zum Glauben her, so dass auch sie Segen finden. Amen.